Willkommen beim Podcast Travel Girls, der Podcast, der dir der dich inspirieren soll zum Reisen, entweder die neue Länder näher bringt, die du noch gar nicht kennst, oder dich überhaupt dazu bringt, alleine auf Reisen zu gehen oder auch zu zweit und die Welt zu erkunden. Denn die ist richtig schön und richtig groß. Und mein Name ist Ann-Christine Blum und ich lade regelmäßig junge Frauen ein, die ihre Geschichte erzählen, in welchen Ländern sie waren, was ihnen passiert war, warum sie ihr Herz verloren haben. Und heute geht es für uns ins südliche Afrika. Ich habe heute Janine bei uns, bei mir, bei uns im Podcast. Und für euch kleiner Fun Fact: Mir ist heute der Albtraum eines jeden Podcast-Hosts passiert. Wir haben gerade schon 10, 15 Minuten geredet. Und ich hatte nicht auf Aufnahme gedrückt. Das war für mich gerade so, Albtraum ist in Erfüllung gegangen. Und ich habe gemerkt, so schlimm war es gar nicht. Janine hat mir verziehen, hat sie zumindest gesagt.
Richtig, definitiv.
Genau, und deswegen würde ich den Ball jetzt einfach mal abspielen. Hallo Janine, stell dich doch mal vor, wer bist denn du?
Ja, ganz herzlichen Dank an Christine, richtig. Ja, Janine, mein Name. Ich bin 36 Jahre alt, komme aus Deutschland, Frankfurt, um genauer zu sein. Und ja, mich hat es eigentlich immer schon irgendwo in die weite Welt gezogen, schon sehr, sehr früh. War ich viel am Reisen, aber dann, ja, insbesondere hat es mich im südlichen Afrika, da hat es mich irgendwie hingezogen, ja. Und ich habe tatsächlich dann auch jetzt 3 Jahre in Kapstadt gelebt, komme gerade zurück und wohne wieder in Frankfurt, und habe natürlich dadurch auch schon super viele Länder im ganzen südlichen Afrika bereist, aber insbesondere halt auch sehr, sehr viel in Südafrika selbst. Viel alleine, aber auch dann gemeinsam zu zweit oder auch mal zu viert. Genau, also von
Cool.
daher freue ich mich sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen.
Ja, voll schön. Wir haben ja gerade schon miteinander geredet. Und daher, ich fand deine Inspiration unter anderem, wie du nach Südafrika gekommen bist oder warum du dich für das Land entschieden hast, dass die Wurzeln schon in deiner Kindheit geschlagen worden sind, fand ich zuckersüß. Magst du es nochmal kurz erzählen?
Ja, gerne, genau. Also ich habe ja erwähnt, ne, ich habe jetzt keine Familie, keine großartigen Freunde irgendwie im südlichen Afrika gehabt. Aber mit 6 Jahren kam Lion King raus und da war ich im Kino, habe König der Löwen gesehen und fand den Film einfach so klasse. Und seitdem hat es mich immer nach Afrika gezogen. Natürlich, ja, Lion King ist ja eigentlich im östlichen Afrika gedreht. Aber irgendwie hat es mich ins Südliche gezogen. Und wahrscheinlich sind es die Tiere, die Wildnis und das Abenteuer irgendwie, was ich da mit verbinde.
Ja, richtig schön. Also das fand ich total süß, dass du es erzählt hast, weil ich finde es so witzig, wie Filme uns beeinflussen. Ich war in Marokko aufgrund von Aladdin. Ich weiß nicht mal, ob Aladdin da gibt, also ne, da hinkommt so, aber so Wüste
Ja.
und dieses Tausend und eine Nacht. Aber schön.
Ja.
Und, du bist ja auch relativ in Anführungsstrichen spät angefangen mit dem Reisen, weil du hast dich entschieden, erst deinen Bildungsweg zu Ende zu machen, ne? Dein Abitur, dann hast du studiert. Bis Richtung Wirtschaft, hast dann auch in der Bank gearbeitet. Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, jetzt geht's los?
Ja, genau, richtig. Also ich habe zuvor eher so kürzere Reisen gemacht, eher in Europa, Asien, USA, irgendwie das, was einem so bekannter ist, ja, was auch recht einfach ist irgendwie oder einfacher. Und genau, dann war es aber so, dass ich habe tatsächlich auch mein Wirtschaftsprüferexamen gemacht und damit war ich dann fertig, 2016. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt würde ich aber gerne richtig, richtig reisen, ja. Meine erste große Reise ging nach Kambodscha, also ganz was anderes. Aber dann habe ich gesagt, so, und jetzt möchte ich ins südliche Afrika und habe dann halt angefangen, da die Recherchen zu betreiben. Wo kann ich denn hin? Wo ist es irgendwie relativ sicher? Weil, ja, ich halt, wie gesagt, keine Bezugspunkte hatte und auch nicht wusste, was erwartet mich. Auf was muss ich mich vorbereiten? Und was ganz super war, man hat dann da doch schon recht viel im Internet finden können. Und ich kam dann für mich darauf damals, dass ich gerne durch Namibia, Botswana, Simbabwe reisen möchte, so eine Rundreise machen möchte. Und ja, zeitlicher Faktor spielt da ja immer eine große Rolle, ne? Und stellt dann fest, ah, ich brauche eigentlich richtig, richtig viel Zeit, aber wie wir wahrscheinlich alle kennen, ist man ja dann doch zeitlich irgendwie eingespannt in verschiedene Dinge. Bei mir war es dann so, ich hatte 3 Wochen damals und habe dann mich dafür entschieden, okay, ich mache diese 3 Wochen und ich will auch irgendwie alles erleben, was ich da erleben kann. Und habe dann meine Reise geplant mit circa 5000 Kilometern in den 3 Wochen und insgesamt,
Wahnsinn.
ja, insgesamt 5, 6 Grenzübergänge. Also ja, schon sehr zeitintensiv, aber es war eine super, super Reise, die mir extrem gefallen hat, einfach weil ich halt viel von der Natur dort gesehen habe, viel von den Tieren und aber auch von der Kultur. Ja, genau, von daher, also es hat mich sehr, sehr geprägt. Und wir hatten ja vorhin mal ganz kurz dann darüber gesprochen, wenn man 3 Länder bereist und das nicht unbedingt in Europa ist, ja, wo wir hier freie Grenzen haben, kann es echt sehr interessant sein. Also insbesondere ist mir da so im Kopf geblieben der Grenzübergang Botswana nach Simbabwe. ja, weil man muss sich das im Grunde so vorstellen, dass man da ankommt an der Grenze mit seinem Auto und natürlich dann von so einem Empfangskomitee quasi empfangen wird. Super viele Locals, die alle auf dich einstürmen und an deine Windschutzscheibe und an ein Fenster klopfen und jeder gefühlt will irgendwie was von dir, weil du brauchst 500.000 Sachen, von denen du noch nie was gehört hast. Und dich natürlich dann fragst, ja, brauche ich die wirklich, brauche ich die nicht? Und mir ging es damals so, es war nicht so einfach herauszufinden übers Internet, was ich tatsächlich jetzt für diesen Grenzübergang benötige. Ja, okay, die Papiere fürs Auto waren immer dargelegt und dann, ja, okay, ich brauche auch eine Warnweste und ich brauche auch irgendwie ein Warndreieck, ja. Aber es war nicht so eindeutig, weil die Leute, die dort häufig reisen, die Locals, im Zweifel jetzt keinen Blog haben oder das auch nicht so darlegen, sondern ganz häufig bin ich auf Blogs gestoßen von anderen Internationals, denen es halt ähnlicher gegangen ist wie mir, die dann gesagt haben, ja, stehe ich hier jetzt und habe jetzt mal wieder 80 US-Dollar für irgendwas gezahlt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das zahlen muss. Also das war nicht so einfach. Und mir ging es dann so in Simbabwe. An der Grenze kam einer und hat gesagt, ich muss ganz dringend diese 100 US-Dollar zahlen für einen Versicherungsschein, obwohl ich ja eigentlich versichert bin. Also mein Auto war versichert, offiziell über den Veranstalter, wo ich das Auto gebucht habe. Ja. Aber nein, er hat mir weisgemacht, ich brauche diesen Versicherungsschein. Und irgendwie habe ich mich da echt beeinflussen lassen. Ja. Wahrscheinlich, weil einfach so viele Leute auf einen quasi einreden. Wenn einfach die irre langen Schlangen sieht und sich denkt, oh meine Güte, das dauert ja Stunden und wenn ich dann da vorne abgewiesen werde und mich nochmal anstellen muss, komme ich denn dann auch überhaupt heute noch an mein Ziel an? Also die Grenzübergänge muss man sich vorstellen, da muss man mal locker 3 bis 4 Stunden einplanen. Und ja, ich habe dann einfach irgendwie Bedenken, wenn ich das jetzt nicht habe, da komme ich nicht weiter. im Nachhinein weiß ich, es war unnötig, ja, aber gut. Man
Ja.
muss halt immer irgendwie da mal durch.
Nein, aber das ist ja auch das Lehrgeld, was man zahlt, ne? Ich glaube, dass fast jeder Reisende auf der Welt irgendwann mal in seiner Historie irgendwem auf den Leim gegangen ist, ne? Und es sind ja viele, die das dann auch versuchen. Und die würden das ja nicht machen, wenn das nicht erfolgreich wäre. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn man dann an diesem Grenzübergang ist und dann sind da wirklich hunderte von Menschen und es ist sowieso alles neu und aufregend. Und dann geht man darüber und plötzlich reden die alle auf einen ein. Das macht ja auch was mit einem, ne? Also
Ja.
da möchte man ja auch raus. Und wenn man dann sowieso unsicher ist, sind meine Recherchen richtig, weil es gibt nicht den Blog oder die Auskunft, wo
Ja.
man sagt, da ist es so mit Abhackliste, das und das brauche ich. Und also ich verstehe, dass man dann sagt, so hier nimm die 100 Dollar und lass mich allein. Ich
Ja,
bitte geh.
richtig. Weil, ne, man denkt ja dann auch immer, ach ja, ist es denn überhaupt jetzt sicher und was passiert jetzt genau, ne? Und wie du sagst, dann ist man manchmal echt einfach happy, so hier. Nimm die 100 und geh und bitte lass mich einfach in Sicherheit, ja.
Ja.
ja. Aber gut, sowas kommt dann halt mit der Erfahrung und je häufiger man sich ja dann damit auseinandersetzt, je häufiger man dort ist Und dann bekommt man ja auch jedes Mal andere Maschen mit, weil, also, ja, es ist ja dann immer irgendwie was anderes. Wenn es jetzt heute nicht der Versicherungsschein ist, den ich brauche, dann brauche ich nächstes Mal einen Sticker auf meiner Windschutzscheibe, ja, weil irgendwas ist dann immer.
Der dich, glaube ich, 200 € oder Dollar gekostet hat, ne?
Ja, genau, richtig, ja. An der Grenze zu Mosambik musste ich dann einen Sticker bezahlen, weil ich dachte, wenn ich den nicht habe und von der Polizei dort angehalten werde, dann muss ich sozusagen Richtung Gefängnis marschieren. Dann habe ich 200 € für einen Sticker bezahlt. Aber gut, das sind so Dinge, die macht man halt mit. Das weiß ich jetzt. Ja. Und
Ja.
aber es ist auch echt interessant, weil ich habe echt super viele Grenzübergänge mitgemacht im südlichen Afrika. Und man fällt dann doch immer wieder auf was Neues ein, weil sie sich dann immer wieder was Neues einfallen lassen. Das heißt, man muss irgendwie so up to date bleiben und wissen, so was ist jetzt die nächste Masche. Ja, und man darf sich auf gar keinen Fall so verunsichern lassen von ganz vielen Leuten, die dann da auf einen einprasseln.
Ja, spannend. Aber guck mal, dann können wir ja den Reisenden, die ins südliche Afrika mal gehen, die können sich jetzt schon mal darauf wappnen, dass sie, wenn sie an der Grenze sind, auf jeden Fall ein bisschen oder ein bisschen mehr angesprochen werden und dass es bestimmte Dinge gibt, die sie nicht brauchen.
Genau, richtig. Aber es soll auf jeden Fall auch keinen abhalten. Also das war so auch ein bisschen, da war ich mir unsicher, ne? Okay, möchte ich überhaupt so viele Grenzübergänge machen? Ist das sicher, ne? Und also was ich festgestellt habe, bei allen Grenzübergängen, die waren tatsächlich wirklich sicher. Also da ist mir nichts passiert. Es wurde mir nichts geklaut, es wurde mich irgendwie körperlich angegangen oder irgendwie eine komische Situation. Aber es waren eigentlich immer wirklich, es war wirklich recht sicher. Und es sollte einen definitiv nicht abhalten, sondern ja, man muss dann einfach selbstbewusst durch, sagt jedem Nein und ja, dann klappt das auch.
Ja.
Genau.
Ja, weil diese Menschenmassen hatte ich mal in Asien, wenn man da mit diesen Nachtbussen unterwegs ist und wenn man steigt aus und dann stehen da auch immer so 30, 40, ist wahrscheinlich vergleichsweise wenig, aber wenn du dann da völlig zerknittert aus dem Bus aussteigst und dann kommen die und quatschen dich auch voll und ich habe irgendwann, da hatte ich dann auch richtig schlechte Laune, habe ich die dann alle richtig ange. Da, also ich war nicht freundlich. Gesagt so, ey, jetzt lasst mich alle mal in Ruhe, ich muss jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Und dann sind die meisten auch gegangen und ein einziger, der ist dann irgendwann später nochmal so, hat er sich dann zu mir gesetzt. Und der hat dann auch, war ein nettes Gespräch so, aber deswegen, ich kann das so fühlen, das ist so ein interessanter Moment, wenn so viele Menschen was von dir wollen, das kennt man einfach nicht, ne? Ja.
Ja, genau. Ja, und gerade auch aus Europa, ne? Ich meine, hier wird man ja eher im Zweifel allein und in Ruhe gelassen.
Ja, hier, also bei Grenzübergängen, man wird dann, also gibt es nicht. Gibt es ja wirklich nicht mehr. Nicht mal mehr am
Nee.
Flughafen musst du teilweise deinen Ausweis vorzeigen, nur um zu gucken, wo ist dein Sitz oder so. Naja.
Genau, richtig.
Und das waren dann die ersten 3 Wochen in Afrika. Und dann hast du dein Herz verloren.
Genau, das waren dann so meine allerersten, ja, genau, ja, die allerersten 3 Wochen. Und es war fabelhaft, wirklich. Also Namibia werde ich nie, nie, niemals vergessen, weil das ist für mich so das Land der Dünen und des roten Sandes und einfach wahnsinnig beeindruckende Landschaften. Also zum Beispiel das Dead Flay, also das Tote Tal, ist relativ bekannt für Namibia. Und das sind sozusagen diese alten Bäume, die seit über Tausenden von Jahren in der Wüste stehen und halt kein Wasser mehr haben, weil früher dort das Meer war, aber jetzt nicht mehr. Und die sind dann sozusagen abgestorben und stehen dort aber halt noch in diesen Tälern auf weißem Kalkboden in den roten Sanddünen. Das ist echt fabelhaft, ja. Und das hat echt bei mir einen riesigen Eindruck hinterlassen. Jedes Mal, wenn ich in Namibia bin, gehe ich auf jeden Fall Richtung Dead Play. Und ansonsten habe ich ja auch das erste Mal dort wahrgenommen, wie unterschiedlich die Länder sind, ja, also von ihrer Kultur natürlich, aber auch von der Landschaft und von der Tierwelt, weil Namibia zum Beispiel ist halt geprägt durch die Dünen und durch diese Trockenheit. Also das ganze Land ist ja gefühlt wie eine Halbwüste, weil da regnet es ja ganz, ganz wenig. Hingegen, wenn man ein Land weiter in den Osten geht, nach Botswana, super grünes Land. Also traumhaft, wirklich. Da hast du eine Vegetation wahnsinnig, wie viele Wälder, wie viel Grün dort ist und natürlich halt eine ganz andere Tierwelt dadurch, ne? Werde ich auch nie vergessen. Ich bin dann nach Botswana reingefahren und Botswana ist eines der wenigen, wenn nicht fast sogar eines der einzigen Länder im südlichen Afrika, wo die Tiere überall komplett frei sind. Ja, es gibt zwar Nationalparks irgendwie, ja, Okavango-Delta, aber nichts ist eingezäunt. Also das ganze Land ist sozusagen frei, die Tiere können sich frei bewegen. Und ich bin nach Botswana reingefahren und bumm, waren direkt die Elefanten da und die Zebras. Also es war ganz was anderes als in Namibia, weil Namibia hat halt nicht so eine reiche Tierwelt, dadurch, dass es halt viel trockener ist. Dann gibt es auch mehr Antilopen in der Richtung und die sind dann in den Nationalparks, die abgegrenzt sind. Ja, also wirklich mit einem Zaun. Die sind riesig, ja. Also kann man jetzt nicht vergleichen mit Nationalparks hier. Das sind riesige Nationalparks, da kannst du tagelang teilweise durchfahren. Aber sobald du den Park verlässt, siehst du halt keine Tiere mehr so wirklich oder ganz wenige. Und das ist halt ganz anders in Botswana. Ja, waren, also wirklich, das war eine wahnsinnige Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Und super, super viele Elefanten einfach. Also für mich ist Botswana das Land der Elefanten. Ja.
Und da komme ich auch direkt, also da sind wir eigentlich auch schon bei einem Thema, was ich wahnsinnig spannend bei dir finde, weil du ja nicht nur als Tourist die Safaris besucht, also hast, aber jetzt auch noch einen ganz anderen Weg eingeschritten bist oder in Gang gebracht hast. Magst du da mal ein bisschen was erzählen? Weil
Ja, genau,
meistens,
sehr gerne.
ja, weil wenn die meisten, wenn sie an Afrika denken, denken sie ja auch an Safari und die Big Five. Erzähl doch mal.
Ja, genau. Also wie gesagt, dadurch, dass ich einfach mein Herz dran verloren habe in den Safaris, habe ich auch beschlossen, ich möchte nach Kapstadt ziehen und möchte irgendwie neben meinem Beruf einfach mich damit beschäftigen, wie ist es denn überhaupt, wie kann ich entwickelt werden?
Magst du
Also
das
kann
einfach
ich
wiederholen?
gegebenenfalls.
Da hat gerade was gehangen.
Hat gehangen? Ja.
Ja.
Genau. Also aufgrund der Reise habe ich ja beschlossen, dann ins südliche Afrika zu ziehen, genauer gesagt nach Kapstadt, und habe gesagt, okay, ich würde gerne mich damit näher beschäftigen und befassen, wie ist es denn, kann ich gegebenenfalls auch Touren anbieten oder leiten? Aber das war nicht so mein primärer Gedanke, sondern der erste Gedanke war, ich möchte eigentlich auch super viel darüber lernen. Und was gibt es denn für Möglichkeiten, ein Safari-Guide zum Beispiel zu werden, ne? Und dann habe ich mir dort die Möglichkeiten ausgesucht. Im südlichen Afrika gibt es eine Field Guide Association. Und dann habe ich halt, ja, mich einfach näher damit beschäftigt und festgestellt, ach, klasse, ich kann als ausländische Frau, also ich bin ja keine südafrikanische Staatsbürgerin, kann ich auch die ganzen Examen ablegen und habe dann letztes Jahr mein erstes Examen abgelegt zu einem Field Guide. Das ist so das Einstiegslevel im Grunde, ja. Und da lernst du super viel über die Tierwelt, wie entstehen Wolken, was ist der Einfluss vom Mond auf das Meer, was sozusagen dann aber auch wiederum Einfluss hat auf Tiere im Wasser und auf Land. Dann lernt man halt ganz viel natürlich über Ökologie, Rock Formation, also wie haben sich sozusagen die Berge gebildet. Und wenn du das hast, kannst du darauf aufbauen und kannst auch theoretisch Touren geben im südlichen Afrika, wobei man natürlich ganz am Anfang ist, aber es ist halt super spannend, weil du persönlich auch extrem viel mitnimmst, ne? Und dadurch bin ich jetzt auch wesentlich sicherer geworden in meinen ganzen Reisen und Touren. Man lernt auch so die einzelnen Elemente, ganz, ganz wenigen jetzt, nicht tiefgehend, aber halt schon die ersten bezüglich Tracking, also Spurenlese, ja, dass du halt im Sand oder auf der Erde siehst, okay, was ist das, was Druck, ein Tier gehört es. Ach, ist der Babun da jetzt weggesprungen und auf den Baum irgendwie dann davongezogen, oder war hier ein Stachelschwein und hat irgendwie versucht, die Wurzeln auszugraben. Und es ist halt einfach super spannend, weil dann nimmt man, finde ich, halt persönlich auch noch mehr mit von der Reise, wenn man auch wirklich dann so ein bisschen die Fährten lesen kann.
Ja,
Ja.
ich habe gerade gedacht, andere waren.
Genau. Und da bin ich jetzt dabei. Ja, was hast du gedacht?
Ich habe gerade gesagt, andere machen einen Kochkurs und du machst einen Safari-Guide-Ausbildung. Auch mega cool, so, ne? Wie lange dauert
Ja,
das?
richtig. Also, das liegt so ein bisschen an dir selber, wie lange das dauert und auch wie viel du erreichen möchtest, weil es gibt super viele Level. Ich habe jetzt für das erste Level, dann für dieses Einstiegslevel, hatte ich begonnen im Dezember, habe das neben meiner Arbeit dann gemacht, immer abends und am Wochenende. Vom Dezember bis Mitte Februar habe ich dann halt immer so nebenher gelernt und hatte dann dort meine Theorieprüfung für 2 Stunden. Dann habe ich weitergelernt für meinen Praxisteil, weil du hast dann auch natürlich einen Praxisteil, wo du dich darauf vorbereiten musst. Du musst die Pflanzen erkennen, du musst dir eine Route überlegen, die du gehen möchtest, potenziellen Kunden. Also, ne, man ist dann immer wie so in so einem Rollenspiel, wo man halt annehmen muss, okay, jetzt Kunden, da möchte ich für eine Runde, was möchten die sehen, was sind deren Interessen, was ist vielleicht auch interessant, ja. Und darauf habe ich mich dann vorbereitet, hatte, glaube ich, auch 4 Mentorstunden, also man kriegt dann, kann sich mit so einem Mentor austauschen, der hat mir dann auch die Pflanzen erklärt und deren medizinischen Value und für was die halt in der Vergangenheit einfach benutzt wurden, dass du einfach auch interessante Punkte hast, die du dann selber da mitgeben kannst.
Ja.
Und dann war mittlerweile halt schon März und dann habe ich am 20. März meine praktische Prüfung abgelegt. Das war dann 3 Stunden, wo ich eine Route planen musste, die ich gehen will. Und da ich ja in Kapstadt gelebt habe, habe ich das dann am Table Mountain gemacht. Das hat sich halt ganz gut ergeben, weil halt dort ganz viele Vögel, Insekten, man kann Säugetiere sehen. Aber wenn ich von Säugetieren spreche, meine ich jetzt kein Löwen, sondern tatsächlich eher Mäuse in der Richtung. Und genau, da habe ich eine Route geplant gehabt. Das heißt, insgesamt, wo ich dann begonnen habe, Dezember, war so Ende Dezember, Januar, Februar, März, so circa 3 Monate hat das gedauert für mich. Das erste Level, Part-Time halt, weil ich ja einen ganz normalen Job habe nebenher. Allerdings habe ich auch schon viele Vorkenntnisse mitgebracht. Also es kommt einfach ganz darauf an, wie viel weißt du schon
Ja.
über das ganze Zusammenspiel der Tiere, der Natur im südlichen Dekar. Wie viel weißt du über Gräser? Genau.
Ja,
Ja, und
okay.
jetzt bin ich an meinem zweiten Teil dran. Der baut dann so ein bisschen darauf auf. Der geht auch noch mal ein bisschen tiefer. Der geht auch tiefer in die Spurenlese. Der geht tiefer in das Verhalten der Tiere. Insbesondere den Part, den ich mache, der nennt sich jetzt Trails Guide. Das heißt, du kannst dann mit Kunden, wenn du das denn möchtest, ja, durch Big Five Area laufen. Also Big Five, Löwe, Elefant, Buffalo, Rhino und Leopard. Genau. Und das ist jetzt schon ein bisschen tiefer gehen dann, dass du auch wirklich so erkennst, okay, was sind die Warnzeichen, wenn das Tier irgendwie die Ohren anlegt oder Ohren nach vorne stellt, gesichert.
Ja, jetzt hängst du gerade wieder ein bisschen.
Irgendwie einen Elefanten hast, der auf dich zurennt, ja, wäre es natürlich ein bisschen blöd, sollst du alles kennen. Von daher, das ist auch dann die Praxis, ist da gar nicht mehr so leicht. Ich mache jetzt meine Theorie, ja, und habe jetzt wieder angefangen im Dezember und meine Theorie ist in 3 Wochen. Na, da schreibe ich dann die Theorie und die Praxis, da musst du dann nachweisen, 200 Stunden, die du aktiv im Busch warst mit einem Mentor. Du brauchst 10 Begegnungen mit einem von den Big Five mindestens, ja. Einfach ja, aus
Ja.
Sicherheitsgründen. Aber natürlich halt super spannend.
Ja, ist also nichts, was man jetzt, wenn man irgendwie ein paar Wochen in dem Land ist, mal eben schnell macht, sondern das ist schon etwas, da braucht man Zeit.
Ja, da braucht man
So.
Zeit, da braucht man auch Lust, ne? Und
Ja.
irgendwie, dass man sich damit auseinandersetzt. Genau. Aber ist halt, also ich kenne echt super viele Leute, die gerade in Südafrika am Reisen waren und die dann gesagt haben, oh, wahnsinnig, ich will eigentlich mal so einen Kurs machen, weil es gibt doch dann diese Kurse, die einfach angeboten werden für 6 Wochen, wo sich dann ein paar Leute
Okay.
halt so eine Auszeit nehmen, ne?
Ja. Und jetzt sprachst du gerade von den Big Five. Was war das? Ein Elefant, ein Löwe, ein Büffel, ein
Ja, ein
Leopard
Leopard und ein Nashorn.
und ein Nashorn. Hast
Ja.
du die Big Five voll?
Ich habe alle Big Five gesehen, jawohl.
Wow.
Am allerschwierigsten, sage ich mal, ist für mich gewesen der Leopard. Das ist echt nicht einfach. Die sind so scheu. Und was ich hier noch gar nicht erwähnt hatte, ich habe ja auch 3 Monate in Simbabwe im Busch gelebt. Also wirklich.
Ja.
Und dort habe ich mal ehrenamtlich gearbeitet, habe Pferde ausgebildet für Pferdesafaris. Und es ist so, so schwer, den Leopard zu sehen. Der ist echt, also der ist ja erstens mal auch nachtaktiv, ja. Das heißt,
Ja.
tagsüber ist es schon schwieriger. Und dann ist das so ein scheues Tier. Da musst du halt echt in der richtigen Gegend sein und Glück haben. Ich hatte jetzt, glaube ich, insgesamt eins, zwei, drei, vielleicht vier Leopard-Begegnungen. Also ich kann sie noch an einer Hand abzählen. Und leider jedes Mal so, dass ich nicht ein ordentliches Bild machen konnte. Und dann ist es nämlich so schwierig, weil ich finde, wenn man ein richtig gutes Bild hat, dann bleibt es auch mehr im Kopf hängen. Dann erinnert man sich so ein bisschen an die Situation, zumindest geht es mir so. Und deswegen hoffe ich noch immer auf einen richtig guten, auf eine richtig gute Begegnung mit einem Leoparden. Aber ansonsten, Elefanten sieht man sehr, sehr häufig, Südafrika und Botswana, und auch in Simbabwe, wobei Botswana und Südafrika da wirklich sehr, sehr viele Elefanten hat, Büffel auch. Löwen gibt es tatsächlich auch noch, also ist auch leichter zu sehen, wobei die ja leider auch gefährdet sind und meistens nur noch in abgeschlossenen Parks sind. Also in Botswana gibt es sie natürlich nur frei, aber ansonsten meistens halt in Parks, die ja umzäunt sind. Also so richtige freie Wildbahn wird dann auch schon schwierig. Und gar nicht mehr so leicht sind die Rhinos, also die Nashörner. Da, ja, weil sie auch insbesondere von der Wilderei leider sehr verfolgt werden.
Ja, da sprichst du ja auch ein Thema an, was also. Das hatte ich dir ja vorher schon mal gesagt. So, wenn ich an Afrika denke oder so überhaupt an Safari, dann ist für mich, ich kenne es halt überwiegend über Dokumentation, und da ist natürlich die Wilderei ein Riesenthema. Wie ist denn das? Jetzt bist du Profi vom Land. Wie ist das? Ist es spürbar, auch als Tourist oder jemand, der nicht dort groß geworden ist? Und wie ist das? Also kannst du da was zu sagen?
Ja, also leider ja, es ist spürbar, auch im Land. Die Wilderei, was wir hier in Europa ja viel mitbekommen, ist tatsächlich auch, sag ich mal, diese organisierte Wilderei, die dann zum Beispiel eben auf die Nashörner geht, weil man deren Horn für teuer Geld in Asien verkaufen kann. Aber hinzu kommt halt noch, auch noch die Wilderei, die vielen hier nicht so ganz bekannt ist. Aber wo halt eben Fallen aufgestellt werden, wo sozusagen der einfache lokale Mann seine Familie ernähren will, weil halt einfach nicht so viel da ist, ne? Und einfach auch die Armut sehr groß ist. Vielleicht auch gar kein Supermarkt in der Nähe ist. Es ja, gibt ja wirklich noch Gegenden, die total abgelegen sind. Und dann ist es irgendwie halt ein einfaches und günstiges Resort. Und die legen dann halt sehr viele Fallen aus. Und auch das ist ja Part von der Wilderei. Und auch da werden leider super viele Tiere verletzt, unter anderem halt auch Nashörner, aber auch alles andere, ne? Alles, was sich in so einer Schlinge irgendwie verletzen kann. Und ganz häufig ist es dann so, dass die Tiere ja auch nicht mehr rauskommen aus diesen Schlingen und dann halt leider verhungern. Ja.
Ja, also.
Deswegen, also Wilderei ist da leider echt ein Problem. Und also ich habe jetzt zum Beispiel auch in Covid-Zeiten in Kapstadt gelebt und dann hat man es auch noch mal viel mehr gemerkt, weil wenige Touristen da waren und Touristen helfen ja sozusagen die Tiere irgendwie ein Stück weit zu beschützen, weil Touristen kommen, gehen dann in den Busch mit, führen die Safaris aus. Das heißt, dann sind einfach mehr Leute in diesen geschützten Gegenden und quasi
Mehr
mehr
Erfahrung.
Augenpaare.
Ja.
Genau.
Ja, also,
Ja.
wobei ich halt das schon aus meinem Wertesystem heraus eher nachvollziehen kann, wenn ich ein Tier töte, weil ich überleben möchte und weil ich meiner Familie Nahrung bieten will. Ich meine, das haben wir früher nicht anders gemacht.
Richtig.
Also ich als Mensch, und das darf aber auch jeder für sich selber nochmal entscheiden, und ich kenne mich halt auch mit der Thematik nicht im Detail aus, würde jetzt aus dieser Position heraus behaupten, das kann ich eher nachvollziehen, als wenn die Wilderei im klassischen Sinne, wie ich sie kenne, diese organisierte, wenn da Tiere getötet werden, nicht um sie zu essen oder sie zu nutzen für, ne, den Lebensrhythmus, sondern einfach nur für ein Stück Elfenbein oder ich weiß gar nicht, wie das Horn von einem Nashorn heißt, um es dann irgendwie als Deko oder Medizin, die ja, auch da kenne ich mich nicht aus, aber ich kann mir nicht so gut vorstellen, das Pulver von einem Nashorn irgendwie wirklich Heilkräfte hat. Aber wie gesagt, ich bin keine Medizinfrau. Trotzdem finde ich, da gibt es bessere Alternativen. So.
Ja, definitiv. Also vor allem, du hast jetzt ja angesprochen, das Horn von einem Nashorn, aus was besteht das? Besteht aus Keratin. Wo ist Keratin noch drin? In deinem Fingernagel. Das Horn von einem Nashorn ist nichts anderes als ein Fingernagel. Es wächst ja auch nach. Also du kannst es abschneiden, und es wächst einfach nach. Das heißt, im Grunde werden die Tiere leider ja fast ausgerottet wegen Fingernägeln. Ja, also das hat null medizinische Wirkung, ist auch erwiesen, also wirklich nichts, ja. Und dieser Part der Wilderei ist natürlich auch derjenige, der viel größer und gefährlicher ist, weil er halt organisiert ist, viel Geld dahinter steckt. Und wie wir alle wissen, es gibt noch ausreichend Antilopen, ja. Also auch die werden ja gewildert durch diese Schlingen etc., aber halt nicht in diesen Massen. Und deswegen gibt es ja auch noch genügend, aber durch die organisierte Wilderei ist es halt leider so, dass ja einige Arten wirklich sehr, sehr bedroht sind. Ja, und da braucht es, glaube ich, noch viel eine Aufklärungsarbeit, weil es halt wirklich, ich meine, gut, das Elfenbein, das ist halt so ein bisschen ein Statussymbol, ne, für viele dann, aber gerade das Nashorn, Horn ist absolut gar kein Mehrwert in der Medizin.
Jetzt haben wir über eher unschöne Seiten gesprochen, aber ich würde so gerne nochmal, hast du eine Begegnung mit einem Tier, die dir so, also die für dich irgendwie ganz besonders war? Also hast du da eine Geschichte für uns, irgendwas?
Ja, definitiv. Also natürlich ist jede Begegnung irgendwie besonders, ja, aber eine habe ich, also eine ist mir direkt dann in meinem Kopf. Ich habe ja die Safaris mitbetreut in Simbabwe, die Pferdesafaris, und da waren wir einmal im Wangi Nationalpark in Simbabwe, und hatten die Nacht über schon Löwen gehört und waren natürlich dann alle ganz aufgeregt und wollten unbedingt diese Löwen finden. Wir waren dann drei Leute, der Guide, für den ich gearbeitet habe, eine Kundin und ich. Also wir drei wollten unbedingt dieses Löwenrudel oder was auch immer, wir wussten ja nicht, wie viele es sind, finden. Und haben tatsächlich auch recht schnell die Fährte gefunden und dann gesehen, ah, okay, hier sind sie langgelaufen und da und da. Und dann hat man auch irgendwie ganz rasch schon plötzlich das Growling gehört. Ich weiß gerade gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber das
Nur?
Löwenknurren, genau,
Ja.
richtig. Und dann saß er auch hinten vor dem Busch, ja, und hat schon so ihren Schwanz hin und her gewedelt. Also war schon nicht so happy, weil sie natürlich dann uns auch wahrgenommen hat. Und dann haben wir sogar gesehen, ach, Wahnsinn, neben ihr war noch ein kleines, also kein Baby-Baby mehr, aber es war halt, sag ich mal, so ein Teenage-Cup im Grunde, ja. Der war vielleicht irgendwie schon so 1, 2 Jahre, aber natürlich immer noch total goldig. Und dann daneben war noch so ein kleiner Hügel und da kam dann noch ein zweites Baby runtergelaufen. Das war richtig klasse. Ja, wir sind dann noch einen Ticken näher dran gegangen und das war dann aber irgendwie auch leider dann schon doch zu nah. Hat's ihr nicht mehr so gut gefallen und dann hat sie den Scheinangriff gestartet, also ist auf uns drei los. Unsere Pferde, in alle Richtungen. ja, aber es ist nichts passiert und die Löwin war dann auch wieder happy, weil wir haben dann gesagt, okay, jetzt gehen wir auch, dann lassen wir sie in Ruhe, ne? Muss ja nicht sein. Wir haben ja auch echt schon dann zu dem Zeitpunkt relativ viel Zeit verbracht gehabt mit den dreien.
Ja.
Oh, und das war richtig, richtig toll an Christina, so
Mega.
Wahnsinn. Und das, glaube ich, werde ich auch nicht so schnell vergessen. Und dann eine zweite Begegnung, die eigentlich relativ unspektakulär war, aber mir auch immer im Kopf bleiben wird, ist meine allererste Begegnung mit einem Leoparden. Es war auch in Simbabwe, auch dort, wo ich gearbeitet habe mit den Pferdesafaris. Da habe ich auf einem Game Reserve gelebt. Und hatte gerade meine Mittagspause und wurde angesprochen von einem Kunden, der da war, gesagt hat, hier, schau mal, da hinten in dem Baum, Leopard. Ja, ich mein Fernglas rausgeholt und tatsächlich dann den Leoparden da liegen gesehen auf dem Baum, ganz klassisch, alle vier quasi Beinchen hingen irgendwie runter und das war echt wahnsinnig, wahnsinnig toll, so der diese erste Begegnung, er war leider relativ weit weg, also man musste schon das Fernglas nutzen und dann war es immer noch weit weg. Aber nichtsdestotrotz war Ja, richtig schön. Und dann hat er sich auch mal umgedreht, den Kopf gehoben und ach, ja, war richtig lange da. Also ich glaube, der ist über 2 Stunden da auf dem Baum liegen geblieben.
Wow,
Ja.
schön. Das sind so Momente, die wird ja auch nie wieder jemand nehmen können, ne? Also
Ja.
so, ich finde, die gehen ins Herz.
Richtig.
Herzmomente. Schön, das freut mich voll.
Ja, und ich finde sowas, also geht halt, ist bei mir sehr, sehr häufig, aber so, wenn ich an diese ganzen Begegnungen denke, ja, das macht mich einfach total glücklich. Und ich hatte auch sehr viele Freunde oder Bekannte, die mich natürlich dann besucht haben in Kapstadt und denen habe ich auch viel gezeigt. Und das war echt immer wahnsinnig toll, weil jeder dann so wieder nach Hause gegangen ist und einfach diese Freude auch mitgenommen hat. Und von ganz vielen habe ich gehört, er ist wahnsinnig, es war mein schönster Urlaub. Und ja, das freut einen dann auch so. Aber diese Momente, die sind einfach so beeindruckend, weil so anders, glaube ich. Und weil es halt wirklich noch die pure Natur ist. Ja, und man so ein bisschen den Ursprung des Lebens noch so miterleben darf.
Wow, mega,
Ja.
voll schön. Du hast jetzt schon öfter mal so angeteasert, du hast ja auch in Kapstadt gelebt, 3 Jahre, ne?
Richtig.
Wie ist es denn dazu gekommen?
Also dazu ist es im Grunde gekommen, ja, durch meine Reisen. Also ich war dann 2017 im südlichen Afrika, aber halt eben noch nicht in Südafrika und auch nicht in Kapstadt. Und hatte dann beschlossen, ach Mensch, ich will einfach noch viel mehr sehen. Habe noch weitere Reisen geplant gehabt. Und 2018 war es dann so, dass ich eine Woche Urlaub hatte. Aber keiner in meinem Freundeskreis irgendwie. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will unbedingt irgendwohin in südlicher Afrika. Was mache ich denn jetzt ganz alleine so? Natürlich kannte ich mich da ein bisschen besser aus, aber auch jetzt nicht so arg. Und habe beschlossen, ach, Kapstadt. Kapstadt ist doch eigentlich relativ sicher. Das muss doch easy sein, als Frau da alleine eine Woche verbringen zu können. Habe dann mein Auto angemietet und recherchiert, was will ich denn alles sehen? Und habe ich meine Reise geplant für diese Woche. Und war so angetan von dieser tollen Stadt und der Umgebung. Also ich war halt nicht nur in Kapstadt, ich war dann noch in Franschhoek und in Stellenbosch. Das sind so zwei umliegende kleinere Städte mit ganz vielen Weingütern. Die Winelands, richtig traumhaft schön. Dann bin ich runter noch ans Meer, nach Hermanus und Kap der Guten Hoffnung. Das war so ein bisschen meine Route für diese Woche. Und mir hat es so arg dort gefallen, dass ich da gesessen habe und dachte, Mensch, Wahnsinn, hier will ich doch arbeiten, hier will ich unbedingt arbeiten. Aber ehrlich gesagt, das war schon so ein bisschen auch eine Traumvorstellung, weil ich nicht wusste, wie kann ich das hinkriegen, wie bekomme ich das hin. Und ich kam dann zurück von meinem Urlaub und war total angetan, habe natürlich jedem erzählt, ach, wie toll Kapstadt ist und ich fand es ja so schön und wundervoll. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, probieren wir es doch mal. Was ist denn machbar? Und habe halt geschaut. Ich arbeite für eine große internationale Bank und habe gesehen, klasse, die Bank hat dort eine Entität gekauft. Damals war es dann vor 4 Jahren, ja, als ich geschaut hatte. Und dann habe ich auch tatsächlich eine Stelle gefunden, die eigentlich ganz gut zu meinem Profil gepasst hat. Habe mich beworben. Ja, und dann kurze Zeit später habe ich sozusagen in Kapstadt gesessen. Ja, also war traumhaft, wirklich. Bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass das so geklappt hat.
Ja, aber voll schön. Und dann sollte es auch so sein, ne? Also für
Ja.
das ist so, hey, ich würde hier gerne mal leben und dann kommt diese Stelle, die irgendwie auch wie für dich gemacht zu sein scheint.
Ja.
Du bist dann auch mit deinem Mann zusammen runter, ne?
Genau, richtig. Also ich habe dann meinem Mann gesagt, hier du, ich war in Kapstadt, Kapstadt war traumhaft. ich würde da gerne leben. Kannst du dir das vorstellen? Habe ihm eigentlich aber auch nicht so viel Wahl gelassen. Ich habe gesagt, die Stadt ist so toll, das wird dir gefallen, ja. aber da war ich auch tatsächlich von überzeugt, dass es ihm gefallen würde, weil man extrem viel dort outdoor-mäßig unternehmen kann. Also du kannst halt ins Meer gehen, kannst schwimmen, kannst surfen, kannst hiken, viel Mountainbiken. Da ist einfach super viel, was draußen passiert. Und wir sind beide recht sportlich, von daher wusste ich, es wird ihm schon gefallen. Naja, aber nichtsdestotrotz, das reicht ja nicht. Also auch er braucht da irgendwie einen Job. Ja? Also man muss ja sich ja irgendwie ernähren können. Von Luft und Liebe geht es ja leider noch nicht. Ne?
Arbeit dran.
Ja, genau. und er hat dann aber auch die Möglichkeit bekommen von seinem Arbeitgeber, weil auch er in einem großen internationalen Unternehmen arbeitet, die dort eine Stelle haben, also eine kleine Dependance. Und dann wurde ihm angeboten, ja, dann geh doch rüber und dann arbeitest du dort für die. Und das war halt wirklich dann Paradies, weil ich dachte, ja, ist ja super, das it's meant to be, ja. Und dann war auch alles recht schnell durch. Visum ist gar nicht so einfach, aber in unserem Fall war es nicht sonderlich kompliziert, weil es gibt verschiedene Visum oder Visumsarten und wir haben halt das Intra-Company-Visum gehabt, das ist das Leichteste. Das
Ja, weil
war
ihr die
dann,
Firma habt, die dahinter steht, ne?
genau, richtig, ja. Das heißt, alles angestoßen, alles easy. Und dann hätte ich eigentlich im März 2020, ja, rübergehen sollen. Aber wahrscheinlich jeder wird wissen, März 2020, da kam dann ein kleiner
Was?
Virus. Richtig. ja, und dann sind wir halt nicht rübergegangen, März 2020, ja. Hat dann tatsächlich noch ein bisschen gedauert. Und zwar eher erst so gegen Ende des Jahres sind wir dann rüber. Sozusagen, als die schlimmste Phase von Covid fertig war, so, oder also zumindest dort, weil Mai bis Juli 2020 war in Kapstadt extrem enger Ausgangssperre. Da bin ich auch echt froh, dass wir eigentlich gar nicht da waren, weil danach war es total locker. Also ja, Covid-Zeiten in Kapstadt war richtig, richtig klasse, weil es war halt nicht überfüllt, es waren ja ganz wenige Touristen nur da. Das heißt, man hatte so ein bisschen die Stadt für sich, man hatte keine Angst, da vielleicht werde ich irgendwie krank, weil einfach gar nicht so viele Leute da sind. Ja, und dann hast du natürlich halt noch die viele Natur um dich herum. Es war, ja, war wirklich war eine schöne Zeit dort.
Ja, beschreib mal Kapstadt in drei Sätzen. Was ist
Kapstadt in drei Sätzen.
so? Ja,
Ja.
kann nicht langweilig
Das
sein.
heißt, das richtig, das ist jetzt ein ganz großer Task. Also, Kapstadt. Die größten Highlights, wie gesagt, ist Outdoor, die Sportmöglichkeiten. Dann Essen, Fine Dining, also du kannst richtig gut in Kapstadt essen. Wahnsinnig. Und natürlich super, super gut ist auch der Wein dort. Ganz großer Weineinbau. Das heißt, jeder, der mal nach Kapstadt fährt, wird nicht um ein Wine-Tasting drumherum kommen. Ja, das geht gar nicht. Und ansonsten ist es einfach eine total relaxte Stadt, einfach immer im Sonnenschein. So ein bisschen, glaube ich, wenn jetzt keiner da war, so ein bisschen wie Kalifornien. So fühlt es sich dann immer an für mich. Ja.
Ja.
Aber nicht ganz so überfüllt. Also es ist halt schon immer noch ein afrikanisches Land. Natürlich ist es touristisch total erschlossen, aber es ist jetzt was anderes als Los Angeles, ne, wo du dann so viele Autos hast. Und es ist schon, auch wenn es eine 5-Millionen-Stadt ist, darf man nicht vergessen, dass die meisten Leute dort in Townships leben und in der Stadt selber eigentlich gar nicht so viele leben. Das heißt, man hat auch echt noch viel von der Natur. Der Tafelberg ist direkt da, der Lion's Head ist direkt dort. Das heißt, du kannst morgens auch einmal eine Wanderung machen, kannst nachmittags eine Wanderung machen, mittags ins Meer gehen und zwischendurch einfach einen guten Wein trinken.
Das klingt auf jeden Fall. Also jetzt, ich kriege Lust. Ich kriege Lust auf Kapstadt. Ja. Vielleicht packe ich das doch noch mal ein bisschen weiter oben auf meine Bucketlist.
Ja, lass mich gerne wissen, weil ja, ich kann dir ja die Tipps geben.
Dann komme ich auf jeden Fall auf dich zurück.
Ja.
Ich habe eine Frage noch. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, aber ich habe jetzt schon zweimal mit Leuten gesprochen, die auch in Afrika waren. Ich glaube, in Kenia und in, oh, ich weiß es nicht mehr. Die haben aber beide berichtet, dass der Umgang mit Männern nicht immer einfach war, weil die doch manchmal sehr aufdringlich waren. Gar nicht mit bösen Absichten, aber die haben halt nicht aufgehört, ich sag mal, zu nerven, sie anzusprechen als wahrscheinlich auch weiße Frau, weil das ja, ja, die wollten sich einfach sehr viel mit denen unterhalten und waren dann sehr hartnäckig. Wie hast du das erlebt? Wie war das für dich?
Also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Kenia kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich selber war da noch gar nicht in Kenia, aber Kenia ist eher geprägt von der muslimischen Kultur. Südafrika und auch die umliegenden Länder im südlichen Afrika sind alle primär christlich geprägt. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Kulturkreise dort und auch andere Religionen. Und ja, auch dort gibt es Minderheiten von Muslimen. Jüdische Gemeinschaft ist sehr groß in Kapstadt. Dann hast du natürlich ganz viele indische Leute, gerade drüben in Südafrika, so Richtung Durban, also alles, was dann an der Ostküste ist. Du hast einen sehr, sehr großen Melting Pot in Südafrika, aber grundsätzlich durchaus geprägt von der christlichen Kultur. Das heißt, du hast eigentlich diese Probleme nicht so wirklich. Ich habe sie gar nicht gehabt, muss ich ehrlich sagen. Wenn, dann wirst du angesprochen, weil sie dir was verkaufen wollen. Ja, wir wollen dir irgendwie ein T-Shirt verkaufen, eine Sonnenbrille, ein Hut, bla bla bla. Aber dann sagst du einfach bestimmt no und dann ist eigentlich auch echt immer fein. Auch am Anfang ansprechen, wollen dir ein Eis verkaufen. Aber das läuft echt gut. Also da war ich positiv überrascht von. Du wirst da im Grunde in Ruhe gelassen, vor allem wenn du die richtigen Signale sendest. Und wie gesagt, wenn du angesprochen wirst, dann ist es auch tatsächlich primär in Südafrika. In den anderen Ländern eher weniger, weil da ist ja auch nur eine kleine Bevölkerung. Namibia hat 2 Millionen Leute, die wohnen dort, genauso wie Botswana. 60 Millionen jedoch in Südafrika, da merkt man schon, ne, ist einfach ein anderes Verhältnis. Aber dann geht es wirklich auch immer nur darum, dass sie das verkaufen wollen.
Ja, also du hast
Also
natürlich.
super angenehm, finde ich als Frau.
Ja, okay.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ich war ja in Marokko und das ist ja auch sehr islamisch geprägt oder muslimisch.
Ja.
Und ich hatte auch gar keine Probleme. Also es gibt so eine Geschichte, die ist aber total nett gewesen. Wir haben der Hostel, also der Manager vom Hostel und ich, wir waren auf einem Reitausflug zusammen und dann war ich oben, wollte ein Buch lesen und meine Ruhe haben. Und der hat mich immer vollgequatscht. Dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, ich glaube, ich gehe jetzt einfach duschen. Und dann sagt er, soll ich mitkommen? Ich sage, nee, alles gut, danke, ich kann das alleine. Okay, und das war's. Ne? Also da bin ich, da habe ich auch sehr viele positive oder gute Erfahrungen gemacht. Und die meinen, also ich glaube, die meinen das auch gar nicht böse in dem Sinne oder was die beiden mir jetzt erzählt haben, sondern es ist einfach ungewohnt für uns und es ist dann einfach vielleicht unangenehm, weil wir es nicht kennen. So, ne? Und
Ja.
nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und das stresst einen dann ja in dem Moment. Man will ja nicht unhöflich
Richtig.
sein, ne?
Genau, ne? Man will nicht unhöflich sein, man weiß nicht, was die Gepflogenheiten und also obwohl ich in Afrika jetzt gelebt habe und ganz viel dort reisen war, es schwingt ja dann doch immer so ein bisschen mit als Frau, ist es denn jetzt wirklich sicher? Und auch ich dort, ich schaue auch immer noch auf meine Sicherheit. Das ist irgendwie dann doch so ein bisschen da drin. Und ich glaube, wenn man sich damit jetzt nicht im Detail vorher befasst hat und dem nicht ausgesetzt war, dann ist es auch ganz normal, dass das irgendwie, ne, so denkt man sich so, oh mein Güte, und was passiert jetzt? Und ja, aber also die Erfahrung, die ich gemacht habe, und auch von meinen Freunden und allen anderen Reisenden, da ist in der Richtung eigentlich wirklich tatsächlich gar nichts passiert. Das Schlimmste, was einer Freundin von mir passiert ist, ihr wurde die Handtasche mal weggerissen in Kapstadt. Auf einer Straße, ja, die sollte man vielleicht auch nicht unbedingt laufen. Also ich würde sie nicht laufen. Sie war Touristin und wusste es nicht. Aber ein Auto hat angehalten und hat ihr die Tasche wieder zurückgerissen. Also sie hat ihre Tasche wiederbekommen. Also es ist davon ausgegangen.
Ja.
Ja.
Soll ich dir mal was sagen? Unsere Stunde ist auch schon fast um.
Ja,
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn, eine Stunde schon.
Ja,
Wow.
also ungefähr, ja.
Ja.
Also, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Wenn du noch was sagen willst, was du unbedingt erzählen möchtest, was dir irgendwie gerade noch im Kopf schwirrt, und deinen Reisetipp Number One, den hätte ich gerne von dir.
Ja. Also ich glaube, die Quintessenz für mich ist, jeder, der gerne nach Afrika reisen möchte, insbesondere Frauen, es gibt eigentlich keine Barriere, sondern jeder sollte sich es wirklich trauen. It's life-changing, also das ist wirklich so, jeder nimmt super viel damit. Von daher kann ich es nur jedem ans Herz legen, wenn er Lust hat, das einfach wirklich anzugehen, zu planen, Recherche zu betreiben. Kann auch gerne mich fragen. Ich war dort einfach überall schon total viel und ich finde es einfach klasse, würde es einfach auch gerne jedem so mitgeben. Reisetipp Number One, ja, eine sehr gute Frage. Das, glaube ich, ist ja dann immer so, ah, was will die Person erleben? wie abenteuerlustig ist sie, ja. Für mich persönlich, wenn ich jetzt nur noch einmal reisen könnte, dann würde ich auf jeden Fall nach Namibia Deadfly, was ich ja ganz am Anfang mal gesagt hatte, das hat einfach für mich was total Mystisches und einfach Traumhaftes. Die Farben sind klasse, die Sonnenuntergänge sind traumhaft, und man kann dort so viel unternehmen. Du kannst da halt auch rausgehen, du kannst die Dünen hochwandern und runterrennen und ja, finde ich einfach total klasse.
Mega.
Definitiv Deadfly.
Mega. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle und ich habe gerade gedacht, weil er meint es, ne, so, ja, man kann mich auch immer fragen, wir verlinken dich ja auch bei Instagram. Also jeder, der Instagram Travel Girls noch nicht folgt, sollte das jetzt tun. Und in meinem Kopf entstehen dann immer so Geschichten und dann dachte ich, guck mal, dann. Dieser Podcast wird natürlich riesengroß, weil er ganz viele Menschen erreichen soll. Und dann sehen die alle deine Folge und wissen, ah, okay, da kann ich hingehen, um Tipps für Südafrika zu bekommen. Und dann, du machst ja diese Ausbildung zum Safari-Guide. Und das wäre ja schon etwas, was du gerne machen würdest, weil es erzählt, ist ein bisschen schwierig in der Umsetzung, weil finanziell
Ja.
ist es nicht so viel. Und dann wird das aber dein Business. Über den Podcast kommen die alle zu dir und dann kannst du deine Safari-Touren machen.
Das wäre natürlich ein Traum, ja. Ja, aber selbst wenn das nicht klappt, ja, du hast mal erwähnt, wenn ich einer Person einfach dabei helfen kann, was Neues für sich umzusetzen, wo man sich vielleicht nicht getraut hat, ja, auch das wäre einfach schon richtig klasse für mich, ja, einfach diese Passion weitergeben zu können und einfach tolle Momente für eine weitere Person zu bescheren, auch dann wäre ich schon total happy.
Voll schön. Ich bedanke mich von Herzen, dass du da warst. Ich finde, das war eine richtig tolle Folge. Ich hab viel gelernt. Wie gesagt, für mich war Südafrika tatsächlich immer gar nicht so auf dem Schirm. Aber du hast es so toll erzählt und so viele tolle Geschichten, dass es auf jeden Fall sehr viel weiter oben in meinem Ranking ist. Und ja, ich kann mich einfach nur bedanken. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und du bekommst jetzt noch das Abschlusswort.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an Christine. Mir hat definitiv auch sehr gefallen, dass wir uns einfach mal austauschen konnten über Südafrika, über das südliche Afrika, das Reisen dort, das Reisen alleine als Frau. Und von daher hoffe ich einfach, dass wir Frauen dort draußen erreichen können und bewegen können, selbstständig ins südliche Afrika zu reisen.
Super.
Viel Spaß an alle.
Danke. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.